Ja, das Erdhügelhaus ist aus unserer Sicht so das einzige Einfamilienhaus, was man heute eigentlich noch wirklich guten Gewissens bauen kann. A, weil es fast komplett aus nachwachsenden Rohstoffen und aus recycelten Baustoffen besteht und weil es B, mit einer dicken Erdschicht überzogen ist und man insofern das Grundstück gar nicht versiegelt. Ich glaube, das Problem geworden ist, dass diese Baustoffe gar nicht mehr so akzeptiert werden wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Wir erleben das ja, dass der Brandschutz immer größere Ansprüche stellt, auch wenn wir der Meinung sind, dass wir vor 20 und 30 Jahren schon feuerfest genug gebaut haben. Trotzdem werden diese Ansprüche immer größer und das ist, finde ich, sehr ärgerlich, weil es gerade auch den Holzbau extrem behindert.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir wollen nicht jeden überzeugen. Das sagt Gerd Hansen, Gründer von Achinova. Das Unternehmen, so sagt er selbst, spricht eine Nische am Immobilienmarkt an. Achinova gibt es seit 1984. Bereits ein Jahr später war es für die wohl ersten Holzhäuser Deutschlands verantwortlich. Gerd Hansen erzählt mir, wie er bei einer Gesundheitsmesse an einem Wochenende 3 Holzhäuser mit jeweils 2 Wohnungen verkaufte. Im Jahr 1985. Lichtjahre vor ESG, nämlich 1991, entwickelte er das Erdhügelhaus, das eine dicke Erdschicht auf dem Dach hat und damit eine natürliche Klimaanlage. Das ist immer noch unser liebstes Haus, sagt er. Mittlerweile baut Achinova große Projekte wie das Wie-Haus-Konzept am Rand der Hamburger Hafencity. Bei diesem Konzept liegt die Annahme zugrunde, dass gemeinsames Wohnen die Lebensqualität erhöht. Dort wird ein Gewächshaus auf dem Dach das Wiehaus-eigene Restaurant versorgen. Wiehaus ist ein etwas anderer Eigentumsansatz, insgesamt mit etwa 25% geringeren Kosten. Wir sprechen zudem über Brandschutz und warum der den Holzbau behindert. Über Inspirationen aus Büchern und aus Texas, was kalte Klimazonen uns lehren und warum man nicht jedem Trend folgen sollte. Technik minimieren ist der richtige Weg, dafür lieber Geld in die Hülle stecken, lautet das Credo von Gerd Hansen. Ein bisschen mutet es an wie zurück in die Zukunft, verbunden mit der Frage, wieso sich Innovation in Deutschland nur so schwer durchsetzt. Eine Frage, die wir auch auf unseren Kongressen und in unseren Newslettern immer wieder aufgreifen. Auf immocom.com gibt es dazu viel zu lesen. Viel Spaß jetzt mit Gerd Hansen und rein in den Podcast. Bevor wir in den Podcast gehen, gibt es hier noch ein paar wichtige Informationen über unseren jahrelangen Partner, die Stadtwerke Leipzig. Klimaschutz, Digitalisierung und die Mobilitätswende sind die größten Herausforderungen der Immobilienwirtschaft. In diesem Kontext sind die Leipziger Stadtwerke ihr verlässlicher Begleiter. Sie bieten mit ihrer 360-Grad-Perspektive die besten Lösungen für die vernetzten Energiewelten von morgen. Ob Sie Fragen zur Energienutzung Ihrer Immobilie haben, Interesse an erneuerbaren Energien zeigen oder Antworten zu Energiefragen benötigen, die Leipziger Stadtwerke sind für Sie da, um Sie individuell und umfassend zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über Ihren Gestalter der Energie- und Klimazukunft unter www.l.de/Stadtwerke. Immobilieros Podcast zu Gast in Hamburg. Mir gegenüber sitzt Gerd Hansen, dem ich auch gleich eine ganz unverschämte Frage stellen werde, von dem Unternehmen Achinova. Hallo erstmal.
Ja, hallo Frau Wagner.
So, ich muss diese Fragen stellen, weil das mir als erstes einfiel, als ich so auf den Homepages schaute, mir die Bilder anschaute. Sind Sie eigentlich verrückt? Und wie oft haben Sie in den vergangenen Jahren gehört, dass Sie verrückt sind?
Eigentlich gar nicht. Ich stelle mir manchmal selbst die Frage. Aber nee, das bin ich noch nicht gefragt worden. Wohl aber habe ich eigentlich eher Zuspruch erfahren über die kuriosen Ideen, die ich manchmal habe.
Okay, und um die soll es heute auch gehen. Sie machen sehr außergewöhnliche Projekte, wenn außergewöhnlich das richtige Adjektiv dafür ist. Aber ich würde mal sagen, eigentlich schon. Zum Beispiel ein Erdhügelhaus.
Das stimmt, ja. Und da kommen wir direkt fast auf Ihre Eingangsfrage zurück, weil die Leute, die bei uns Erdhügelhäuser bauen, die kriegen das manchmal von ihren Verwandten und Freunden zu hören, dass sie verrückt sein müssen, dass sie sowas bauen. Aber das Schöne ist, dass wenn die Leute nachher drinstehen im fertigen Haus, dann sind sie alle begeistert. Insofern kratzt uns das eigentlich nicht weiter, diese Kritik. Ja, das Erdhügelhaus ist aus unserer Sicht so das einzige Einfamilienhaus, was man heute eigentlich noch wirklich guten Gewissens bauen kann. Weil es komplett aus nachwachsenden Rohstoffen und aus recycelten Baustoffen besteht und weil es B, mit einer dicken Erdschicht überzogen ist und man insofern das Grundstück gar nicht versiegelt. Im Gegenteil, sie fügen eigentlich der Grundfläche eigentlich mehr erdreich und mehr begrünte Fläche zu, als es vorher hatte, das Grundstück.
Und ich habe gelesen, es gibt eine natürliche Kühlung, weil durch diese Erde auf dem Dach ist es im Sommer schön kühl.
Genau, das ist im Prinzip so ein bisschen wie im Keller, ne? Nicht ganz so extrem, aber tatsächlich temperiert das Erdreich, was bis zu 4 Meter stark das Gebäude umfasst, das eben im Sommer sehr schön herunter, und im Winter hat man den gegenteiligen Effekt. Man heizt im Prinzip ja nie gegen Außentemperaturen, sondern immer gegen 5 bis 10 Grad plus. Nur an den Giebelseiten, die hervorragend gedämmt werden, hat man natürlich dann die Wärmeverluste. Auf der anderen Seite natürlich aber auch die Wärmegewinne durch die großen Verglasungen. Das Erdhügelhaus steht oberirdisch und ist deswegen auch sehr, sehr hell. Im Gegensatz zu einem normalen Reihenhaus hat es viel mehr Fensterfläche.
Genau, weil als erstes Erdhügelhaus dachte ich an eine dunkle Erdhöhle. Dann habe ich mir die Bilder angeschaut. Gibt es sehr verschiedene mit auch sehr unterschiedlichen Einrichtungsstilen. Es ist sehr weitläufig, es ist sehr hell. Es ist sehr gut sortiert, so für mich, also nicht so verwinkelt. Es ist sehr schön. Jetzt kommt zu dieser Verrücktheit des Erdhügelhauses ja noch dazu, dass, wenn ich richtig gelesen habe, das aus dem Jahr 1991 stammt. So, heute redet jeder über Nachhaltigkeit, ESG-Kriterien und so weiter. Damals hat die Immobilienbranche das ja in feuchten Kehricht interessiert.
Ja, aber es hätte auch damals schon anders sein können, weil ich bin ein bisschen geprägt vom Club of Rome, der in den 70er Jahren jetzt schon seinen Bericht über die Endlichkeit der Ressourcen rausbrachte, und das hat mich eigentlich so geprägt im Studium. Und ich habe im Studium in Amerika unter anderem dann auch Höhlenhäuser mal besichtigt von Indianern, und da ist mir einfach die Idee gekommen, ja, das macht ja Sinn, sich irgendwie in die Erde einzugraben, und verbunden mit dem Komfortgedanken, den wir natürlich heute haben, das oberirdisch zu machen und so die Höhle quasi zu einer wirklich wohnlichen Hütte zu machen. Und der große Vorteil von diesen Erdhügelhäusern ist eben in der weiterentwickelten Form, 91 noch nicht ganz, aber heute, dass wir fast keine Heizung mehr brauchen. Also wir bauen gar keine konventionellen Heizsysteme mehr ein, diese Häuser, weil sie eben so sie wirklich gut gedämmt sind und sehr gut funktionieren. Ja, aber
damit machen Sie ja alles richtig, was jetzt gerade viel diskutiert wird. Wie viele Erdhügelhäuser haben Sie schon gebaut? Gibt es eine Zahl?
Das sind gar nicht so viele, also gut 30 Stück. Wir machen das ja auch nur quasi nebenbei, so als kleines Typenhaus. Und die Menschen, die sich so ein Haus kaufen, kriegen von uns nur den veredelten Rohbau, wie wir das nennen, also die fertig gedämmte Hülle mit Fenstern und Erdüberdeckung. Aber den Innenausbau muss jeder selbst organisieren. Wir machen im Prinzip sonst größere Bauvorhaben, und deswegen ist das nur so unser Steckenpferd, weil unser liebstes Haus immer noch.
Gut. Bevor wir zu den anderen großartigen Projekten kommen, Sie haben Archinova 1984 gegründet. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, während des Studiums. Was haben Sie denn studiert? Wo haben Sie denn gelernt? Und wie kam es dann zu dem Unternehmen, was ja eigentlich Archi mal mit I hieß, wie ich gerade gelernt habe, was aber Architekten vorbehalten ist, was für ein Irrsinn. Okay, also, was haben Sie studiert, wo waren Sie überall?
Ja, ich habe Architektur studiert und war unter anderem in einem Jahr mit einem Stipendium in Austin in Texas, also gar nicht dort, wo man jetzt energiesparendes und solares Bauen vermutet, aber damals war es tatsächlich so, weil es die Ölkrise in den 70er Jahren gab und selbst die Amerikaner dann auf dem Weg des Umdenkens waren und sehr viele tolle Kurse angeboten haben. Da bin ich sehr inspiriert worden und habe das an der Uni Stuttgart dann fortgesetzt, wo ich auch dann 84 direkt nach dem Studium das Unternehmen Archinova gegründet habe. Und ja, eigentlich zunächst mal, um energiesparend zu bauen, diese Ideen, die ich so gesammelt hatte im Studium, umzusetzen mit gesunden und baubiologischen Baustoffen, recycelten Baustoffen. Sicher so der Zeit ein bisschen voraus, aber es hat auch damals schon eine große Fangemeinde gegeben.
Okay, aber jetzt auch nochmal die Frage zu stellen, die Menschen haben Sie doch trotzdem für verrückt gehalten, oder nicht?
Ich weiß es gar nicht so. Wir haben natürlich, das ist eigentlich so nach wie vor unser Motto, sagen wir so, wir sprechen eine Nische im Immobilienmarkt an. Wir wollen ja gar nicht unbedingt jeden überzeugen und dadurch auch gar nicht mit dem normalen Bauträgermarkt konkurrieren. Wir machen tolle, herausragende Projekte, die eben nur ein paar Interessierte und Begeisterte finden müssen. Und damit können wir auch sehr gut wirtschaftlich zurechtkommen. Ich erinnere mich noch daran, dass unser erstes Bauvorhaben, das waren so drei Häuser am Hang, sehr, sehr steil am Hang. Die ersten Holzhäuser, glaube ich, überhaupt Deutschlands mit zwei Wohnungen übereinander.
Bietigheim-Bissingen.
Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart.
Es war ein Jahr, nachdem Sie das Unternehmen gegründet
genau,
haben.
Ja. Genau, ja. Da haben wir eine Gesundheitsmesse besucht, haben da Plakate aufgehängt, wie wir uns das vorstellen mit den Häusern. Und dann haben wir an diesem einen Wochenende auf dieser Gesundheitsmesse diese drei Häuser verkauft mit sechs Wohnungen. Also man findet einfach diese Nische und die Leute, die für sowas sich begeistern können.
Also das waren reine Holzhäuser mit Dämmung aus Altpapier zum Beispiel. Mhm. Damals gab es ja diesen Passivhausstandard, den wir jetzt heute kennen, den gab es ja nicht. Also woran haben Sie sich orientiert? Wo haben Sie sich die Inspiration hergeholt? Wo haben Sie die Handwerker hergeholt, die das dann konnten? Oder haben Sie denen das auch noch gelehrt? Oder wie geht das dann?
Ja, also wir haben tatsächlich ein paar Baustoffe, ich glaube die Zellulose-Dämmung aus Holland oder aus Dänemark damals importiert, weil es sie noch gar nicht gab. Und dann haben sie angefangen selbst zu vertreiben später. Wir haben die Lüftungsanlagen aus Holland importiert und die Kollektoren, damals die ersten Vakuumröhrenkollektoren, auch irgendwie noch aus England. Im Prinzip ist ein Holzhaus ja gar nichts Besonderes. Das konnte damals jeder Zimmermann machen. Man hat eben die Details selbst entwickelt. Die hat man damals auch vielleicht so nicht gebaut, aber sie waren einfach ganz simpel. Und wir haben damals schon in drei Schichten die Außenwand aufgebaut, im Prinzip um diese heute ja bekannten Wärmebrücken zu vermeiden. Die Ideen oder die Anregung dazu, die habe ich eigentlich gefunden, vor allen Dingen in den Büchern aus Skandinavien und aus Kanada. Es gab also ein wichtiges Buch, das hieß Houses for a Cold Climate. Und da hatte man ganz viele Häuser eben in kalten Klimazonen untersucht und hat festgestellt, das, was man machen muss beim Bauen, ist dämmen und nochmal dämmen, gute Fenster einbauen und dann noch was für die Lüftung tun, dass man eben eine Zwangsbelüftung hat oder eine Wärmerückgewinnung für die Lüftung. Und dass alles andere eigentlich, naja, nicht unbedingt notwendig ist, wie zum Beispiel die in den 80er, 90er Jahren beliebten Wintergärten und solche Dinge, die man zur Wohnqualität vielleicht gerne noch angebaut hat, aber die waren eigentlich schon damals klar völlig unnötig für ein energiesparendes Haus. Ja, und so haben wir eben sehr viel Energie in eine gute wärmedämmende Hülle des Hauses gesteckt und versucht dann mit angepasster Technik darauf zu reagieren.
Also heute klopfen sich ja alle auf die Schulter und sagen, hui, wir bauen mit Holz. Wir reden jetzt hier vom Jahr 1985. Erste Frage, wie innovativ ist denn die Immobilienbranche in Deutschland gerade? Und die sich daran anschließende Frage wäre, bauen Sie das heute noch genauso, wie Sie das damals gebaut haben? Welche Learnings haben Sie denn jetzt mitgenommen? Was hat sich da denn großartig verändert?
Die Immobilienbranche in Deutschland finde ich jetzt nicht besonders innovativ. Ich glaube, da können wir uns ganz viel von anderen Ländern abgucken, sei es Skandinavien oder Holland. Und ich finde auch, dass es sich in eine falsche Richtung entwickelt, dass wir immer mehr Ansprüche formulieren, die wir dann auch bauen müssen. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Aber wir haben viel gelernt in den 40 Jahren, die es da Innova jetzt gibt. Und bauen nicht mehr so wie früher, sondern natürlich deutlich besser, weil wir viel Erfahrung gemacht haben, weil es jetzt statt Holzständerwände Vollholzwände gibt und solche neuen Geschichten. Aber wir haben auch gelernt, dass man nicht jede Innovation mitgehen muss und auch nicht mitgehen sollte und sind da viel, viel kritischer geworden über das, was heute noch so immer wieder neu propagiert wird.
Nennen Sie mal ein Beispiel. Was ist so was Innovatives, wo Sie sagen, muss man nicht machen?
Also wir haben beispielsweise auch schon vor Jahren Erdwärmepumpen gemacht, also 100 Meter tiefe Sonden versenkt im Erdreich und dann mit einer Jahresarbeitszahl von 5 agiert und gehofft, dass das alles so eintritt, aber das trat halt nie ein. Es hat ungefähr 5 Jahre gedauert und den Austausch der Wärmepumpe, bis wir dann auf eine Jahresarbeitszahl von 3 gekommen sind. Und das ist halt einfach völlig unangemessen für eine derart teure Anlage. Genauso sind wir von den Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, die wir auch schon 85 eingebaut haben, auch wieder abgekommen, weil wir einfach festgestellt haben, der Energieaufwand beim Betrieb ist höher, als wenn wir eine Zwangsbelüftung einbauen, die zwar mehr Heizenergie nachher vernichtet, aber letztendlich ist der Gesamtenergieverbrauch niedriger bei der Zwangsbelüftung mit einem Ventilator auf dem Dach als ein, zwei Ventilatoren in jeder Wohnung. Ja, und wir haben einfach festgestellt, die Technik zu minimieren, das ist eigentlich der richtige Weg. Und da ein bisschen wegzukommen von dem großen Aufwand, den wir jetzt auch bei Passivhäusern zum Beispiel betreiben. Lieber Geld in die Hülle stecken und dann aber die Technik minimieren. Und das ist unser Weg für die Zukunft.
Jetzt las ich zu den, das auch wieder zu den Erdhügelhäusern, aber ein sehr schönes Zitat, nämlich, was macht das aus? Das war eine Siedlung mit 9 Häusern, glaube ich. Ausgeprägte Identifikation mit dem Konzept, starkes Gemeinschaftsgefühl, familiäre Atmosphäre zwischen den Parteien, Partizipation von Anfang bis Ende. Das stellt sich dem normalen, in Anführungsstrichen, Projektentwickler stellen sich sofort alle Haare auf. Angeordnete Partizipation erleben wir ja gerade an vielen Stellen. Sie leben diese Partizipation. Wie schauen Sie auf das Thema?
Ja, da kann ich natürlich auch mit jedem Projektentwickler und Bauträger mitfühlen. Auch wir gehen da schon einen eigenen Weg, dass wir jetzt nicht vom ersten Tag an die Partizipation suchen, sondern wir entwickeln eigentlich immer ein Konzept so weit vor, dass wir Baugenehmigungsreife haben und erst dann holen wir uns eigentlich unsere Kunden dazu. Und das wird uns eigentlich auch gedankt von den Kunden, weil es gibt Menschen, die natürlich gerne die 5 Jahre Planungsphase auch mitmachen und sich da auch teilweise verschleißen. Aber es gibt eben genauso viele Menschen, die das sehr wertschätzen, dass vorausgedacht ist, dass man sich eigentlich dann nur noch an den Tisch setzen muss, um die beispielsweise Planung der Gemeinschaftsräume zu besprechen oder wie organisiert sich eine Gemeinschaft? Was macht man alles noch so an Add-ons, die man vielleicht noch nicht geplant hat von unserer Seite aus? Also die Partizipation ist eigentlich so unserer Meinung nach dann am besten, wenn das Projekt schön entwickelt ist und man auch schon eine gewisse Sicherheit hat, dass es kommt und dass es so gebaut werden kann. Dann macht es richtig Sinn.
Okay, und Sie beziehen die Baustoffe aus Ihrem eigenen Naturbaumarkt, weil haben Sie 1987, ist auch wieder so eine Verrücktheit, initiiert, um selbst Material zu haben, über die neuesten Dinge informiert zu sein? Oder wie stelle ich mir einen Naturbaumarkt vor?
Ja, damals war es tatsächlich so, dass wir eben die Materialien so am Markt eigentlich nicht einfach so kaufen konnten. Und wir haben gesagt, machen wir selbst für unseren Raum, Großraum Stuttgart, bieten wir so Baustoffe an, haben auch eine Regenwasseranlage mit einem Betonwerk zusammen entwickelt, die wir dann vertrieben haben. Heute ist das ein eigenständiger Betrieb, der nicht mehr zu Eichenova gehört, sondern von den Mitarbeitern verselbstständigt wurde. Wir kaufen dort teilweise noch ein, aber in der Regel sind ja die ganzen Materialien heute deutschlandweit überall erhältlich. Und man muss es eben nur in der Ausschreibung oder bei dem Generalunternehmer auch einfordern und dann bekommt man das. Ich glaube, dass ein Problem geworden ist, dass diese Baustoffe gar nicht mehr so akzeptiert werden wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Wir erleben das ja, dass der Brandschutz immer größere Ansprüche stellt, auch wenn wir der Meinung sind, dass wir vor 20 und 30 Jahren schon feuerfest genug gebaut haben. Trotzdem werden diese Ansprüche immer größer und das ist, finde ich, sehr ärgerlich, weil es gerade auch den Holzbau extrem behindert und das völlig unnötigerweise aus meiner Sicht. Und da ist jetzt der Gesetzgeber zum einen gefordert, glaube ich, auch mal den Riegel vorzuschieben und auch aus meiner Sicht, sag mal, den Leuten, die ganz am Ende der Kette stehen, nämlich den Feuerwehrleuten auch zu sagen, wenn wir Gesetze gemacht haben, dann haltet ihr euch bitte auch dran, so wie alle anderen auch. Aber leider ist es heute so, dass dann ein Holzgebäude geplant wird über 8 Geschosse und dann der Bürgermeister das sogar mitentscheidet im Wettbewerb und dann kommt ein Jahr später der Feuerwehrhauptmann und sagt, nee, hier an diesem Ort möchten wir das bitte nicht und dann kann man wieder neu planen. So passiert es bei uns.
Laufend. Okay, warum kann der einfach sagen, so möchte ich das jetzt hier nicht?
Weil die Feuerwehr das letzte Wort hat. Die müssen dann mit ihrer Leiter dran und wenn sie sagen, wir sehen die und die kleinen Probleme, dann hat man halt umsonst geplant.
Lassen Sie es aber trotzdem noch mal zu den Rohstoffen kommen, zu dem Material, mit dem Sie arbeiten. Holz, okay, das wissen wir jetzt alle, dass das super ist und dass das gut ist. Trotzdem finde ich, wird noch viel zu wenig damit gebaut, weil es so komplex ist. Oder warum?
Ja, also ich glaube, dass viele gerade im Immobilienbereich vor Holz ein bisschen Respekt haben. Das wird immer noch so als minderwertig angesehen. Auch wenn ja Massivholzwände beispielsweise eine höhere Brandfestigkeit haben als eine gleich starke Betonwand, wo der Stahl irgendwann schmilzt, wenn es wirklich befeuert wird. Also von daher braucht man eigentlich gar keine Angst davor haben. Aber es ist ein aufwendiger Planungsprozess. Also Sie haben einfach dieses Thema Brandschutz, Sie haben das Thema Schallschutz. Holz ist weniger schalldämmend, gerade für Übertragung zwischen Wohnungen als Beton. Von daher ist es natürlich der viel, viel einfachere Weg, alles in Beton und massiv Steinen zu machen, als in Holz. Also man muss das wollen. Aber wir sind der Meinung, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Weil Sie kriegen eine ganz andere Wärme, geht dann mit der Hülle hin, eine viel behaglichere Wohnatmosphäre, können auch die Raumlufttemperatur senken. Das hat also viele Vorteile und man muss da die richtigen Partner finden. Klar gibt es da auch spezialisierte Ingenieurbüros, spezialisierte Bauunternehmen. Mit denen sollte man sich zusammentun und dann geht es auch.
Welche Materialien außer Holz, sagen Sie, werden zum Trend, sollten zum Trend werden? Es gibt ja allerlei Experimente mit Pilzflechten und keine Ahnung was. Weil, worauf schauen Sie da so?
Ja, wir sind schon immer für, ich sag mal, recycelte oder auch natürliche Baustoffe gewesen und versuchen die auch einzubauen, soweit es irgend geht. Das wird immer schwieriger gemacht im geschossweisen Bau, also dort, wo man mehr als 2-3 Geschosse baut, wird es schwieriger mit den natürlichen Baustoffen. Aber natürlich sollte man aus unserer Sicht da mehr Wert drauf legen und vielleicht entwickeln sich auch noch neue Baustoffe, die dann auch den Ansprüchen an Brandschutz und Schallschutz und ähnliche Dinge genügen. Alles ist immer auch eine Frage der Ansprüche und die Ansprüche in Deutschland sind an den Wohnungsbau sowohl von den Behörden und den Ingenieuren sehr hoch geworden, aber auch von den Bauherren selbst. Und ich glaube, dass wir insgesamt unsere Ansprüche da auch einfach mal hinterfragen müssten und dann können wir auch mit ökologischen und biologischen Baustoffen besser arbeiten und bessere Häuser bauen. Letztendlich ist es so, unsere Erfahrung, dass natürliche Baustoffe besser funktionieren. Gerade auch Vollwärmeschutz ist so ein Thema, was man ja unter dem Aspekt von Schimmelbefall und von Pilzbefall immer wieder sieht. Fassaden sind nach 20 Jahren teilweise einfach kaputt und das wird Ihnen mit einer Holzfaserdämmplatte und einem Putz außen drauf nicht passieren. Diese Systeme halten einfach viel, viel länger.
Okay. Sie haben jetzt schon zum zweiten Mal die Ansprüche erwähnt, die Ansprüche der Verwaltung, die Ansprüche der Nutzer. Wo sollte man denn Abstriche machen? Also wir nehmen jetzt mal ein Haus, was Sie mit Holz bauen, dort sind Wohnungen drin. Also wo sagen Sie denn, das brauchen wir nicht, da können wir drauf verzichten? Oder was will denn der Mieter oder Käufer?
Ja, der erste große Punkt ist natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass wir einen Klimawandel haben und dagegen was tun sollten, dass wir vielleicht auch mal die Wohnfläche ein bisschen beschränken. Wir sind ja inzwischen bei ungefähr 50 Quadratmeter pro Person angelangt. Und der erste Schritt wäre, glaube ich, auch dort die Ansprüche zurückzufahren. Bei der Bautechnik selbst sollten wir aus unserer Sicht das Thema der Haustechnik angehen. Da ist es so, dass getrieben auch durch die Industrie immer mehr Auflagen kommen. Zum Beispiel, ja, vielleicht ein lustiges, komisches Beispiel, aber die Rauchmelderpflicht ist ja eingeführt worden vor vielen Jahren. Erst in 2 kleinen Bundesländern, dann in immer mehr Bundesländern. Und ich glaube, heute flächendeckend. Das hat zu einem großen Verbrauch von Ressourcen geführt, weil in diesen Rauchmeldern steckt Elektronik drin und Batterien drin und noch viel Schadstoffe. Das sind jetzt so 100 Millionen verbaut worden ungefähr in Deutschland, mit dem Ergebnis, dass wir so 30, 40 weniger Tote im Jahr haben durch Brand im Haushalt, durch Feuer in Wohnungen. In der gleichen Zeit sind aber 2 bis 3.000 Tote mehr zustande gekommen durch Sturz im Haushalt. Von den 2 bis 3.000 mehr an Toten durch Sturz sind sicher nicht alle darauf zurückzuführen, dass sie auf den Stuhl gestiegen sind, um den Fehlalarm vom Brandmelder auszuschalten, aber ein großer Teil schon. Und insofern kann man sagen, die Rauchmelder haben zu Toten geführt, statt Tote zu vermeiden. Und so gibt es mehrere Beispiele, nicht so dramatische, aber auch das Thema Legionellenproblematik, wo vielleicht 10 Menschen im Jahr in Deutschland dran sterben und die nicht im Haushalt sich diese Legionellen eingefangen haben. Trotzdem wird das zum Riesenthema gemacht, was auch immer einen ökologischen Rucksack mit sich bringt, weil die Leitungen müssen jedes Jahr geprüft werden. Da fahren Autos durch die Gegend. Da werden Armaturen und Geräte eingebaut, um die Legionellen zu vermeiden. Es wird das Wasser immer auf 60, 65 Grad vorgehalten. Alles Maßnahmen, die so unter dem Aspekt zu sehen sind, dass wir den Anspruch haben, ewig zu leben, es sei denn, wir nehmen uns selbst das Leben durch einen Gleitsegelflug oder indem wir den Himalaya besteigen. Ne? Also ich glaube, von diesem Anspruch, dass für uns alles perfekt sein muss, müssen wir einfach mal ein bisschen runterkommen. Man kann Leitungswasser in Deutschland bedenkenlos trinken, auch wenn Legionellen drin sind. Das ist völlig wurscht. So, und das finde ich, da gibt es viele Dinge im Haus, Gebäudebau, die wir heute erleben, die einfach ein bisschen übers Ziel hinausschießen.
Mhm. Dann lassen Sie uns mal über Ihr aktuelles Projekt reden. Wiehaus heißt das Konzept. Mhm. Gibt es in verschiedenen Städten. Stichwort generationsübergreifendes Wohnen, richtig?
Ja. Generationenübergreifend eigentlich automatisch, weil wir natürlich alle Bevölkerungsschichten auch ansprechen und das Wiehaus insbesondere junge Familien anspricht und Menschen, die rechtzeitig sich auf ihren Lebensabend vorbereiten wollen und eine Wohnsituation sich wünschen, die eben nicht mit Einsamkeit verbunden ist. Ganz viele müssen ja irgendwann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, realisieren, dass sie vielleicht langsam in eine Situation kommen, wo es gar keinen Spaß mehr macht. Und da haben wir eben gemerkt, dass alle Generationen sich vom Wiehaus angesprochen fühlen, indem es neben der eigenen individuellen Wohnung, die auch schön ist und die gut funktioniert und komplett ausgestattet ist, dann eben auch noch Gemeinschaftseinrichtungen gibt, in denen man zusätzliche Nutzungen erfährt. Und das ist ein Thema, gerade auch im Hamburger Abendblatt gewesen. Gemeinsam wohnen, gemeinsam leben erhöht die Lebensqualität dramatisch, führt dazu, dass man viel gesünder lebt und dass man auch länger lebt. Das ist also durch verschiedene wissenschaftliche Studien mehrfach belegt worden. Und das ist das Konzept vom Wiehaus, was wir jetzt hier in der Hafen City in Hamburg aufbauen, dass wir einfach
Barkenhafen heißt das?
Ja, Barkenhafen, das ist so der schönste Teil der Hafen City, wo man auch wirklich mit Parks um sich herum und Wasser sehr schön leben kann, autobefreite Gegend, fast autobefreite Gegend. Also eine tolle Wohngegend.
Also ich schaue gerade auf die Visualisierung. Da ist ein Auto drauf. So, ich sehe viel Grün auf dem Dach. Ich sehe einen Glasaufbau auf dem Dach. Beschreiben Sie mal ein bisschen, was es in diesem Projekt alles gibt und was man da machen kann. Ich sehe eine andere Visualisierung. Da steht da Dachgarten. Mhm. Sieht sehr hübsch aus und mit Bank und.
Ja. Ja, das Wiehaus hat eigentlich zwei Aspekte, zwei wesentliche. Das eine ist das Gemeinschaftliche, dass man dort Gemeinschaftsangebote macht, die auch bis hin zu Wäscheservice gehen, dass man also nicht unbedingt seine eigene Wäsche auch selbst waschen muss, sondern dass man es jemand anders machen lassen kann gegen eine kleine Gebühr. Und das zweite ist, dass es ein Restaurantkonzept gibt mit einem kombinierten Dachgewächshaus. In diesem Dachgewächshaus werden Gemüse, Kräuter, Salate angebaut. Die haben einen ganz kurzen Weg unverpackt ins Restaurant nach unten und dort werden frische Gerichte daraus zubereitet, die für die Bewohner zum vergünstigten Preis zur Verfügung stehen, aber auch für jeden anderen Besucher.
Es ist öffentlich, das Restaurant.
Es ist ein öffentliches Restaurant, genau.
Okay.
So, und das Besondere ist eben, dass wir ein Konzept entwickelt haben, dass der Gastronom ansagt, was er in 4 Wochen oder in 6 Wochen kochen möchte und dann wird oben im Dachgewächshaus just in time eben angebaut.
Da gibt es also einen eigenen Gärtner oder wie stelle ich mir das
genau
vor?
Genau, ja. Das ist gar nicht so viel Aufwand, weil das ein hydroponischer Anbau ist.
Ein was für ein Anbau?
Ein Anbau auf quasi Pflanztischen, wo mit Ebbe- und Flutsystemen das Gemüse nur zweimal am Tag bewässert wird und mit Nährlösung versorgt wird. Das Besondere bei unserem Gewächshaus ist, dass es eben anders als Gewächshäuser auf der grünen Wiese mit der Abwärme des Gebäudes beheizt wird und dadurch auch sehr, sehr energiesparend ist. Wir verwenden außerdem Regenwasser, was wir oben auf dem Dachgewächshaus sammeln und von daher ein sehr, sehr ökologischer, nachhaltiger Anbau.
Und wo haben Sie die Idee her?
Die Idee gibt es eigentlich auch aus Holland. Dort sind so die ersten Dachgewächshäuser gebaut worden, in Amerika
Warum
auch teilweise.
Warum wundert mich das nicht? Holland wird ja immer
ja. Ja, genannt. Wir haben einfach, die sind da ein bisschen lockerer, die Holländer. Aber auch die Amerikaner haben das schon vorgelebt, da allerdings auch in beiden Ländern eigentlich mehr zur Versorgung dann von Supermärkten, wo das Gemüse verkauft wird. Bei uns ist eben das integrierte Konzept, was wir sehr schön finden, dass man nicht das Gemüse jetzt noch irgendwie verpacken und transportieren muss, sondern dass es wirklich nur bei uns vor Ort verkocht und verarbeitet wird.
Okay, und der Mieter oder Eigentümer der Wohnung kann das dann auch kaufen oder ist das wirklich nur für das Restaurant?
Das ist im Wesentlichen fürs Restaurant, aber es gibt natürlich immer auch mal Überschüsse und die können ja auch die Bewohner erwerben. Wobei wir natürlich aus Überschüssen oder aus nicht verarbeiteten frischen Dingen dann auch Pestos und Kräutersalz und sowas zubereiten.
Aha.
Die verkauft
dann. Das ist auch schon ein Kochbuch im Kopf bei Ihnen.
Ja, das kommt.
So, jetzt liegt das ja in der Hafen City, haben Sie gerade schon gesagt. Das ist ja jetzt nicht gerade bekannt für niedrige Kauf- und Mietpreise. Das sind dann Eigentumswohnungen?
Nee, in dem Fall sind es keine. Das Wehrhaus hat auch ein besonderes Eigentumskonzept. Und zwar ist es angelehnt an eine genossenschaftliche Thematik, aber in Rechtsform einer GmbH und Co. KG, was man so aus Industrieunternehmen kennt. Hier ist es so, dass wir den Bewohnern einen Kommanditanteil anbieten. Das heißt, sie werden Mitglied dieser Gesellschaft, haben aber nur ein Wohnungsrecht und das ist auch dauerhaft an der Wohnung, die sie sich ausgesucht haben. Ja, und das Wohnrecht an dieser Wohnung, das kann man verkaufen oder auch vererben. Ist also praktisch wie eine Eigentumswohnung, aber Eigentümer bleibt dauerhaft die Kommanditgesellschaft. Also das hat eigentlich den großen Vorteil, dass wir hatten ja vorhin das Thema Baugemeinschaft, dass man eigentlich eine Bauherrengemeinschaft bleibt und Bauherrengemeinschaft ist. Mit dem großen Vorteil, dass man eben nicht vom Bauträger kauft, sondern relativ günstig das Gebäude selbst erstellt. Archinova hat praktisch diese ganzen Planungen so weit getrieben, dass auch ein Generalunternehmer da ist, der den Festpreis garantiert, sodass man eine sehr hohe Sicherheit hat. Aber man hat eben keine Aufschläge für den Bauträger. Man hat einen ganz geringen Aufschlag nur für die Vermarktungskosten, die sonst auch vielleicht bei 5% liegen. Und man hat keine Grunderwerbsteuer zu zahlen, was in Hamburg allein 6,5% ausmacht mit Nebenkosten.
Das heißt, wie viel Prozent spare ich am Ende?
Sie sparen locker 25% gegenüber Preisen, die in der Hafen City, die sonst bezahlt werden müssen. Und das merken wir eben auch jetzt im Vertrieb. Die Leute sagen, das ist ja unglaublich eigentlich, dass wir ein nachhaltiges Projekt in dieser Art, das es so noch nie gegeben hat, zu den Preisen erwerben können.
Warum machen das denn dann aber nicht noch viel mehr? Also für Sie ist das ja schön, dass es nicht so viele machen, aber...
Wir haben es vielleicht noch nicht genug unter die Leute gebracht, aber ich glaube, dass auch andere Projektentwickler sich mit diesem Modell vielleicht anfreunden können. Man hat eben ein anderes Vorgehen, man hat auch eine andere Kommunikation und man muss sich auch bereit erklären, eben zu sagen, nein, ich verkaufe jetzt nicht schlüsselfertig mit Bauträgeraufschlag, sondern ich habe vielleicht meine Projektentwicklungsgebühr und bin damit auch zufrieden.
In welcher Phase ist das Projekt jetzt gerade? Wann soll das fertig sein?
Das ist kurz vor dem Baubeginn. Wir werden also im Frühjahr jetzt bauen und bis Ende 25 fertig sein. Das heißt, wir haben eigentlich die Kunden jetzt seit November gesucht, wo sowohl die Baugenehmigung schon da war, als auch der Festpreis vom Generalunternehmer da war.
Okay. Die relativ kurze Bauzeit, oder? Anderthalb Jahre?
Das sind ein bisschen mehr als anderthalb Jahre, ja. Aber wir haben natürlich eine Vorfertigung der Massivholzelemente. Wir haben relativ wenig Innenausbau im Vergleich zu normalen Gebäuden, weil wir keine Fußbodenheizung einbauen. Das ist in unseren Häusern aufgrund der hohen Behaglichkeit völlig unsinnig und sind dadurch einfach schneller im Bau, was auch wiederum Kosten spart.
Okay. Zum Schluss muss ich Sie das fragen. Sie sind ja als Innovator unterwegs. Man kann es auch als verrückt bezeichnen, mit ganz vielen Ideen, mit Sie gehen dahin, wo Inspirationen auf Sie warten und nehmen Sie auch mit und probieren es dann hier. Was glauben Sie denn, ist der Trend, der in den nächsten Jahren kommen wird? Dann sagen Sie jetzt nicht der Holzbau.
Ja, der ist ja schon da, aber ich glaube, was in aller Munde ist, auch das serielle Bauen, das vorgefertigte Bauen ist sicher ein Thema. Aber ich glaube, eine Innovation muss einfach stattfinden und die muss im Kopf stattfinden, dass wir einfach von dem ganzen komplexen Bauen ein bisschen zurückkommen. Wir können heute so gute Gebäudehüllen bauen, dass wir im Haus praktisch kaum noch Technik brauchen. Wir könnten eigentlich den Sanitär- und, na, die Sanitärinstallateur können wir nicht weglassen, aber Wir können den Heizungs-
schade, ohne Bad.
Den Heizungsbau, auf den können wir komplett verzichten. Wir haben heute kleine Infrarotstrahler, die man in die Decke schrauben kann, die mit Direktstrom das Haus mit Wärme versorgen. Und wir haben das auch bei großen Projekten durchrechnen lassen von einer Ausgründung der Uni Darmstadt, vom EE-Konzept zum Beispiel, aber auch von anderen schon durchrechnen lassen. Direkte elektrische Heizung ist sowohl bei der grauen Energie um 75% besser als für die Wärmepumpe mit den ganzen Fußbodenheizungen und hydraulischen Systemen, die dranhängen. Ist aber auch beim Verbrauch sowohl für den Mieter günstiger als auch für den Eigentümer günstiger, weil praktisch keine Wartungskosten anfallen, keine Reparaturen anfallen. Es ist für alle Beteiligten ein Riesengewinn und wir sollten einfach versuchen, minimalistischer zu bauen. Das ist für alle ein Riesenfortschritt. Das wäre die Innovation, auf die ich hoffe.
Okay. Gerd Hansen von Archinova, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und Sie sind dann doch nicht so verrückt, wie ich beim ersten Lesen dachte.
Ja, bin ich aber froh. Vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.